Oi.
Der Euronix Trendcast.
Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der Technik. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Euronix Trendcast zu einem Thema, das ihr möglicherweise heute schon in der Hand hattet. Vielleicht habt ihr damit schon gearbeitet, vielleicht habt ihr damit etwas Kreatives aufgenommen. Die Rede ist von Smartphone-Fotografie und wir wollen das Ganze heute so ein bisschen in Kontext mit der klassischen Kamera oder der Spiegelreflexkamera stellen. Und dazu begrüßen euch zwei Redakteure. Und weil der Esel sich diesmal nicht zuerst nennt, begrüße ich zunächst Jürgen. Hallo Jürgen.
Hallo Daniel, grüße dich auch.
Genau, und damit ist auch der zweite Name gefallen, meine Wenigkeit. Warum sind wir beide eigentlich im Trendcast vertreten?
Also ich würde sagen, du, weil du eigentlich immer im Trendcast bist, du immer die meisten Gespräche führst.
Und ich bin so ein bisschen die Konstante.
Ja, genau, ne? Eigentlich, ja, du bist der Macher des Trendcasts, würde ich so sagen. Und mich hast du diesmal dazu geholt, weil ich viel fotografiere. Also in meiner Freizeit hauptsächlich, ein bisschen auch für die Arbeit. Und ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit Fotografie befasst. Wenn ich gute Bilder mache, würde ich immer noch nicht sagen. Man versucht es, aber es könnte immer noch besser sein. Aber ich denke mal, es ist deutlich besser geworden und ich versuche auf jeden Fall viele Bilder zu machen.
Damit wärst du ja auch ein typischer Vertreter dieser Generation, die Smartphone-Fotografie exzessiv nutzt. Tue ich auch. Und ich glaube, die meisten, die das jetzt hören, knipsen vor allen Dingen mit ihrem Smartphone irgendetwas, was sie im Alltag sehen, etwas Besonderes, versuchen vielleicht auch besondere Blickwinkel, sich über das Smartphone zu eröffnen, bestimmte Momente einzufangen, die man danach nicht mehr reproduzieren kann. Und das Smartphone hat meiner bescheidenen Meinung nach dahingehend auch wieder sehr viel umgewälzt. Also wo du früher ja noch diese klassische Wegwerfkamera hattest oder ein Fotoapparat, in den der Film eingelegt werden musste, dann die kompakten Digitalkameras, ist das ja mittlerweile eigentlich komplett abgelöst durch das Smartphone.
Das kann man so sagen. Ich glaube, so eine kompakte Knipse, ich habe schon lange keine mehr gesehen. Also vielleicht bei älteren Leuten nochmal auf dem 75. Geburtstag kam da noch mal eine raus. Ansonsten hat das Smartphone das eigentlich, also zumindest die Kameraklasse, völlig verdrängt und ist in meinen Augen auch besser geworden in vieler Hinsicht. Also gute Smartphone-Kameras zumindest können besser sein als einfache Kompaktknipsen, ja.
Also für mich ist es so ein Spagat, weil ich vor ein bisschen mehr als 2,5 Jahren meine Leidenschaft fürs Fotografieren wieder entdeckt habe und auch viel investiert habe in Kamera-Equipment, ordentliche Linsen, ordentliches Stativ, ordentliche Kamera, Filter ohne Ende, irgendwelche Reflektoren,
was man halt so macht, ne?
Lichtschirme und so weiter. Genau, also es ist wirklich von einem, ich schaue mir das mal an, zu einer großen Begeisterung für dieses Medium oder für diese Kunstform Fotografie avanciert. Allerdings stelle ich auch bei mir fest, dass ich dann, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, was dieses Jahr etwas eingeschränkter ist, logischerweise, mehr mit meinem Smartphone Sachen versuche einzufangen. Also auch dort die Kamera, ja, die wird gerne mitgenommen, aber dann nehme ich mir viel Zeit und wenn ich mal schnell was knipsen möchte, dann ist das Smartphone eher bei mir am Mann. Und das sind, glaube ich, auch noch so ein bisschen die Positionen, die wir ein klein wenig abgesteckt haben. Aber wenn ich nachfragen darf, weil ich das nicht weiß und natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, besitzt du denn eine echte Fotokamera?
Ja, genau. Wenn man davon ausgeht, dass das Smartphone keine echte Fotokamera ist, habe ich natürlich auch eine echte Kamera. Genau, ich habe immer mal wieder verschiedene. Ich habe viel experimentiert in den letzten Jahren mit vollformatigen Kameras, mit Kompaktkameras, mit jetzt gerade habe ich eine Canon EOS M6 der ersten Generation Mark I. Die ist von 2017 ursprünglich und ist sehr klein, sehr handlich, hat zum Beispiel keinen Sucher, dafür ist sie sehr, sehr klein gebaut, also man könnte sie theoretisch überall mit hinnehmen. Ob ich mit ihr zufrieden bin, das weiß ich nicht so genau. Ich war lange bei Sony und irgendwie vermisse ich Sony. Deswegen kann es sein, dass ich zu Sony irgendwann zurückkehren werde.
Das ist dann eher so die Systemfrage, über die wir an anderer Stelle,
Wahrscheinlich, ja.
glaube ich, nochmal reden können. Wenn es um diesen Vergleich DSLR, DSLM geht, würde sich das ja anbieten, weil natürlich viele Hersteller jetzt bei dem Wechsel von, ja, Spiegelreflexkameras auf spiegellose Systemkameras so ein bisschen ihre Muskeln haben spielen lassen und zur Konkurrenz aufschließen konnten. Aber wir beide sind ja jetzt schon sehr lange im Technikjournalismus unterwegs. Und wenn ich mir die Präsentation von Apple, Samsung, Huawei und anderen Herstellern anschaue, bemerke ich immer mehr, dass viel Wert auf die Fotofähigkeiten der Kameras gelegt wird, also der Kameras, die im Smartphone eingebaut sind. Was sind denn für dich so die Trends, wo du sagst, ja, das konntest du feststellen, da wird versucht, über Fotografie mehr Geräte zu verkaufen?
Also bei Smartphone-Kameras habe ich in den letzten Jahren gab es natürlich herausragende Entwicklungen, wenn man es genau nimmt. Ich erinnere mich, meine erste Smartphone-Kamera hatte ich im Jahr 2009, das war das iPhone 3GS. Und da, das habe ich so als Highlight noch gespeichert. Ich war hier in der Gegend unterwegs und habe so ein paar Sachen geknipst damit auch direkt und konnte es damit auch sofort hochstellen. Also vor allem das Internetladen, damals noch auf Posterous, das war so ein Tool, das hat es gleichzeitig bei Facebook und bei Twitter hochgeladen. War ein unglaubliches Ereignis über das Mobilfunknetz. Heute ist das längst Standard. Und die Kameras sind in den letzten Jahren immer besser geworden. Also es kamen erst mehrere Linsen hinzu, die Linsen wurden immer lichtstärker. Die Qualität wurde besser, die Sensoren wurden größer, so gut es halt ging auf diesem kleinen Raum. Und eine Zeit lang gab es den Trend, dass es immer mehr Objektive wurden in einer Smartphone-Kamera. Also ich glaube, fünf war bisher das Maximum in dem Nokia 9 PureView. Und mittlerweile sieht man eher so wieder, es werden nicht mehr Linsen, aber man versucht ein bisschen mehr Sachen mit den Linsen zu machen. Also man versucht da mehr spezielle Technik einzubauen, dass man so eine Art nennt man das Tiefenschärfe-Linse da mit reinbaut zum Beispiel, dass man eine Dreifachkamera draus macht, die verschiedene Brennweiten hat. Oder das jetzt, was jetzt relativ neu ist, noch so eine Abstandsmessung, Time of Flight oder bei Apple nennt sich das LiDAR-Sensor, wo du die Abstände mit besser abmessen kannst und wahrscheinlich dann auch so der Gedanke dahinter, die Schärfe etwas besser steuern. Und das ist in den letzten Jahren wirklich, wirklich deutlich besser geworden, aber natürlich immer noch nicht ganz da, wie wo eine ja, DSLM oder DSLR ist. Und da würdest du mir wahrscheinlich sogar hier reingrätschen, wenn ich sagen würde, irgendwann wird es soweit sein, dass die Smartphone-Kamera theoretisch so gut sein kann wie eine echte
Es
Kamera.
hängt davon ab. Also zunächst einmal, ich würde auch bei den Trends mitgehen und hätte dort erst einmal zwei ausgemacht. Also zum einen mehr spezielle Linsen anzubieten. Also Weitwinkel war ein großer Trend vor einigen Jahren. Mittlerweile sind wir bei den Ultraweitwinkeln angekommen, die fast schon in diese Fischaugenoptik übergehen. Und seit neuestem auch Teleobjektive, auf die viele Hersteller Wert legen. Zuletzt das Samsung Galaxy S20 Ultra, das über eine Periskopkamera verfügt, die so ein bisschen physikalische Grenzen noch einmal verschiebt durch eine sehr clevere Anordnung von Spiegeln, Linsen und dem Sensor. Und der andere Trend wäre einfach der, ins Datenblatt hineinzuschreiben, dass man, was weiß ich, 108 Megapixel beispielsweise auf dem Sensor hat, mit dem man Licht einfängt und dann entsprechend große Bilder berechnet, wobei das immer so ein kleinerer Trick ist, weil es sind keine echten Megapixel, also es entspricht nicht einem Bildpunkt im fertigen Bild, sondern in der Regel werden 9 dieser Subpixel zusammengerechnet, sodass du am Ende wieder bei 12 Megapixeln rauskommst. Die Sensoren sind etwas größer geworden und auch lichtstärker, was einfach in der Natur der Sache in der Elektronik liegt, dass sie dort versuchen, die Grenzbereiche immer weiter zu verschieben. Ich glaube allerdings, dass aufgrund der physikalischen Gesetzmäßigkeiten die Smartphone-Kameras nie ganz die Qualität eines erheblich größeren Sensors erreichen können. Ja, also ein sehr großer Sensor, auf dem mehr Licht fällt, der kann dann auch mehr abbilden und mehr in der Nacht beispielsweise darstellen. Ich pflichte dir allerdings insofern bei, es ist schon besser geworden, aber das hängt dann auch mit diesem Zusammenspiel aus der Hardware der Verbauten im Smartphone und der Software, die darauf installiert ist, zusammen. Weil dahingehend sind Smartphones den Kameras mittlerweile weit überlegen. Die können mehr aus dem, was sie sehen oder glauben zu sehen, rausholen. Stichwort Nachtfotografie.
Ja, Nachtfotografie ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht widersprichst du mir da auch, dass die Smartphone-Kameras mittlerweile lichtstärker sind als die anderen Kameras, was natürlich auch ein bisschen vom Objektiv abhängt, von so einem Standardobjektiv. Ich habe zum Beispiel heute noch versucht, für einen Testbericht Bilder zu machen mit meiner echten Kamera, mit einer Canon-Kamera. Und es war taghell hier in meinem Studio hier, in meinem Homeoffice. Und ich hatte halt versucht, die ISO-Zahl möglichst klein zu halten, weil die Kamera doch schon sehr schnell rauscht. Dann war ich hier bei ISO 400 und Blende fast weit auf, 5,6 war es, meine ich, gewesen. Und du hattest eine Verschlusszeit von 1/8 Sekunde. Also ich habe da irgendwie mich gewundert, weil eigentlich hätte heller sein müssen. Also so ein Smartphone kriegt das auf jeden Fall scharf und auch wenig verrauscht. Zumindest wenn ich das hier so mal im Studio aufnehme, wundert mich so ein bisschen.
Ja gut, also da sind die Smartphones tatsächlich den meisten Objektiven überlegen, weil die Blendenöffnung, also für jene, die damit nicht viel anfangen können, ihr habt eine Zahl auf dem Datenblatt, da steht zum Beispiel F.17, also F1.7 oder es steht F2.0 da. Je geringer diese Zahl ist, desto offener ist die Blende, desto mehr Licht kann auf den Sensor fallen. Aber die Öffnung ist halt eben auch ein bisschen weiter, was dazu führt, dass man da auch diesen Bokeh-Effekt hinbekommt. Ne? Also du hast ein scharfes Porträt, der Hintergrund ist verschwommen. Mhm. Hat in vielen Fällen eine Menge Vorteile. Die normalen Spiegelreflexkameras mit ihren Standardobjektiven, du wirst da, denke ich jetzt mal, dieses Kit-Objektiv genutzt haben, was normalerweise beiliegt. Da sind die Blendenöffnungen bei ungefähr F5.6. Das ist dann guter Standard. Also es fällt weniger Licht auf den Sensor. Und gerade bei diesen eher schummrigen Lichtverhältnissen, also was wir mit dem Auge sehen, ist für die Kamera nochmal eine ganz andere Hausnummer, sorgt eben dafür, dass die Bilder entweder mit einem sehr hohen ISO-Wert aufgenommen werden müssen oder aber, wenn man die Bilder beruhigt haben möchte, sollte man eine erheblich längere Verschlusszeit wählen und die Kamera auf ein Stativ schrauben. So wie auch bei mir öfter da mal Produktfotos oder Fotos von Testgeräten auf dem Euronics Trendblock erscheinen. Mhm. Aber ja, ich kenne das Problem und habe auch öfter mal, wenn jetzt ein Foto nicht so gut gewesen ist, dass man es für den Artikel nutzen konnte und dann hieß es von dir beispielsweise, okay, wir bräuchten das bitte noch mal ein bisschen anders abgelichtet, ist auch öfter mal das Smartphone zum Einsatz gekommen, weil es einfach sehr schnell ein brauchbares Resultat zutage fördert.
Das ist absolut recht. Gerade was du auch gerade meintest mit dem Stativ, das hatte ich heute auch noch gedacht. Ich habe da irgendwie ganz in den Bild aus der Hüfte geschossen, was im Sinne des Wortes. Und waren so ein paar bei, die waren nur ganz wenig verwackelt, einige vielleicht sogar gar nicht, aber die meisten waren verwackelt. Also da muss ich nachher nochmal nacharbeiten mit dem Stativ. Das ist immer bei mir so ein bisschen Hemmschwelle, ne? So ein Barriere. Da muss ich immer erst hier wieder in den Schrank gehen, das Stativ rausholen, das aus der Hülle rausnehmen, aufbauen, zurechtdrücken und so weiter. Und natürlich muss man das manchmal in gewissen Lebensbereichen, gerade wenn man Langzeitaufnahmen machen möchte, draußen zum Beispiel, angenommen, du willst ein Bild vom Fluss aufnehmen, wie er da verwischt aussieht oder das Wasser so schön da irgendwie in so einer Unschärfe eintaucht, dann ist es klar, dann brauchst du ein Stativ. Aber für alle anderen Lebenslagen ging auch mal nicht in letzter Zeit der Trend so ein bisschen dahin, dass die Hersteller versuchen, die Kamera so lichtstark zu kriegen, dass du gar kein Stativ mehr brauchst. Und da ärgere ich mich in dem Moment, dass es dann für sowas, wo eigentlich genug Licht da sein müsste, ich das Stativ doch noch wieder rauskramen muss.
Da würdest du dich jetzt aber mit der Foto-Community anlegen, die das ja als großen Genuss empfinden.
Mache ich regelmäßig immer sehr gerne, ja.
Also ich kenne auch viele Fotografen, die sagen, ja, gerade weil ich eben das Stativ erst rausholen muss, ganz bewusst die Kamera raufsetze, also das heißt, es ist alles so ein bisschen ruhiger, gemächlicher vom Ablauf her, ist es doch ein echtes Erlebnis, mit einer ordentlichen, normalen Kamera zu fotografieren. Und das kann einem das Smartphone so nicht geben.
Es ist ein bisschen das, was man möchte, ne? Klar, wenn du hier Landschaftsfotograf bist und so wie damals Ansel Adams, hieß er, glaube ich, du filmst den ganzen oder fotografierst den ganzen Tag Bilder vom Yosemite Nationalpark und so und wirst eins mit der Natur und so weiter. Klar, das ist was ganz anderes. Ich bin mehr so der Straßenfotograf, der manchmal auch irgendwelche absurden Szenen festhalten möchte, dann muss man manchmal auch schnell gehen muss. Da habe ich nicht die Zeit, da irgendwie groß ein Stativ aufzubauen, die Kamera draufzusetzen und da eben noch die richtigen Belichtungsmerkmale da auszuwählen mit dem Beleuchtungsdreieck und so weiter. Damit ich aber nur so schnell geht und einfach draufhalten, zack, Bild machen und dann mit der Hoffnung, dass es einigermaßen lichtstark ist. Da kommt dann deswegen bei mir eigentlich immer die Smartphone-Kamera zum Einsatz. Was für mich, glaube ich, auch ein Vorteil ist, ich habe jetzt hier das Samsung Galaxy S10, das mittlerweile auch fast 2 Jahre alt ist, aber auch wenn das Ding Nachteile hat, eins macht es wirklich gut, das Bild ist eigentlich immer hell genug. Ich weiß nicht genau, wie sie das machen und wie sie es hinkriegen, aber das ist, ich habe es bisher ganz selten mal geschafft, dass es ein Bild zu dunkel war. Das gibt es bei dem Ding einfach nicht mehr. Es kann sein, dass sie dann nennt man das, die Beleuchtungs-, Quatsch, die Empfindlichkeit, das war es genau, das Wort, so weit hochschrauben, dass dann, keine Ahnung, ISO 12.000 irgendwas ist und man das erst genau sieht, wenn man genauer hinschaut, aber hell genug ist es immer. Das macht in dem Fall richtig Spaß.
Ich glaube, dass das weniger mit dem ISO-Wert zu tun hat, weil der dürfte auch bei den Geräten weit unter 12.000 liegen. Also 12.000 wäre, egal welchen Sensor du derzeit verwendest, es sei denn, es ist wirklich ein sehr fortschrittlicher, in sehr teuren Kameras zum Einsatz kommender Sensor, wäre eine ISO von 12.000 fast nur noch Rauschen. Farbliches, das würde man also sehen. Sie nehmen ein paar andere Tricks in der Software, in der Erkennung dessen, wie ist die Farbtemperatur, wie sind die Belichtungsverhältnisse ganz generell, und dann wird das eben ein bisschen hochgeschraubt. Also das, was jemand, der mit einer Spiegelreflexkamera über seine RAW-Dateien versucht, im Dialog in Lightroom oder Affinity Photo zu korrigieren, wird eben vom Smartphone vorweggenommen. Und so kriegen die das am Ende hin, in der Regel. Weil du Samsung erwähnt hast, die wissen ja auch, dass sie dort viel eingreifen und geben ja seit einigen Generationen dem Smartphone-Fotografen alle Tools an die Hand, über den sogenannten Profi-Modus sämtliche Parameter eigenständig einzustellen, ohne dass die Kamera da dann noch einmal mit reinfuscht oder das in irgendeiner Art und Weise korrigiert. Also das ist sehr interessant. Wer so ein Samsung-Smartphone besitzt, und es wird auch mit anderen Telefon funktionieren, aber es geht jetzt nur ums Beispiel. Einfach mal den Profi-Modus ausprobieren und dann sieht man halt schon, wie viel das Smartphone einem unter die Arme greift, damit man zu brauchbaren Resultaten kommt. Das ist jetzt auch gar keine Generalkritik daran, dass ich jetzt hier als Spiegelreflexfotograf sage, naja, und das verfälscht jetzt alles oder so, sondern es ist ja am Ende für das dienlich, für was man die Kamera zückt oder das Smartphone in dem Fall, gutes Foto machen.
Ja, absolut richtig. Und was ich da noch genau jetzt noch ergänzend sagen muss, gerade bei Smartphone-Kameras, dann siehst du dann irgendwann dann doch relativ schnell, wo dann die Grenzen liegen, ist dann, wenn du es dann das Bild auf den Rechner runterlädst und dann auf dem größeren Display plötzlich siehst, oh, okay, so einzelne Details hat das Ding doch gar nicht so toll hingekriegt. Und manchmal rauscht es auch ein bisschen, gerade nachts, was du auf so einem kleinen Bildschirm nicht siehst. Gerade auch beim Samsung Galaxy S10 ein richtig tolles Display. Da sieht alles sehr leuchtstark aus und sehr schön, aber dann auf einem anderen Display dann plötzlich gar nicht mehr so hübsch. Ein weiterer Nachteil, den ich sehe bei Smartphone-Fotografie, ist natürlich halt, wenn du mit Tiefenschärfe arbeiten möchtest, zum Beispiel ein Produkt fotografieren, du möchtest dir. Ich komme jetzt gerade drauf, weil ich gerade hier das iPad Air 4 teste. Du möchtest zum Beispiel jetzt nur den Touch ID, den einen Ausschaltersensor testen, und nicht testen, sondern aufnehmen, Entschuldigung, also fotografieren und nicht den ganzen Hintergrund, dann kannst du eigentlich nur mit einer echten Kamera den Schärfentiefebereich so genau wählen, dass nur dieser eine Button scharf ist und der Rest nicht. Das ist mit dem Smartphone einfach so noch nicht möglich. Du kannst da schon, klar, so ein bisschen Hintergrund und Schärfe reinzaubern, aber die sieht, finde ich, immer noch unecht aus, jedes Mal, wenn ich es versuche. Und es geht eigentlich nur mit dem Hintergrund. Im Vordergrund scharf, das haut nicht so ganz hin.
Genau, da kommen wir jetzt auch in den nächsten Punkt, den ich hier bei uns auf der Liste habe. Da stoßen wir nämlich an physikalische Grenzen. Also ein offener Sensor oder also eine offene Blende sorgt eben dafür, dass ich diesen Bokeh-Effekt, den schon erwähnten, einsetzen kann. Aber der wird halt nie so stark sein, wie das jetzt bei einer echten Kamera der Fall ist, wo ich viel stärker kontrollieren kann, was ich in den Vordergrund rücken möchte oder in den Fokus der jeweiligen Kamera, wie stark ich das Bokeh zeichnen möchte und so weiter. Mir ist dort noch eine Entwicklung aufgefallen. Und zwar, also Weitwinkel, Ultraweitwinkel, das können wir jetzt noch kurz abräumen, weil wir auch verschiedene Testfotos mit unseren Geräten machten. Und wie du ja weißt, ich mache meine Testfotos ja immer auf dem Neumarkt in Dresden. Frauenkirche wird abgelichtet, ja, genau, immer von derselben Position aus, was einen einfachen Grund hat. Ich habe dort eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den jeweiligen Fotos und kann eben sagen, wo liegen jetzt die Vor- und die Nachteile der verbauten Sensoren gegenüber anderen Smartphones. Was mir allerdings aufgefallen ist und vielleicht auch so ein kleinerer Warnhinweis ist, auf diese Versprechen, dass ein Smartphone 100-fach Zoom hat oder sogar ein 10-fach Zoom, 30-fach Zoom, sollte man nicht unbedingt sich verlassen. Ich möchte jetzt nicht reinfallen sagen, sondern tatsächlich sich darauf verlassen, weil ihr nur bis zu einer bestimmten Grenze tatsächlich einen optischen Zoom nutzen könnt.
Ich denke, je nach Smartphone gilt das momentan bis zu 10-fach weit. Ne? Das ist ein 10-fach optischer Zoom. Ich meine, das Huawei P40 Pro wäre da gerade der Champion. Das ist so das Maximum, was die Hersteller gerade in der Lage sind. Alles, was darüber hinausgeht, die ersten werden mit genau 100-fach Zoom oder 120-fach Zoom. Das ist alles Digital-Zoom und die Bilder. Du hast das in mehreren Tests auch schon mal nachgewiesen. Und das glaube ich auch nicht so überraschend. Die Bilder haben auf jeden Fall einen Qualitätsverlust im Gegensatz zu optischem Zoom. Allerdings, auch bei optischem Zoom sehe ich da auch meistens einen Nachteil, weil die Hersteller dann einen anderen Sensor dafür verwenden als den Hauptsensor, der meistens deutlich kleiner ist und deswegen auch deutlich schneller rauscht als der Standard-Weitwinkel-Sensor, der in einer Smartphone-Kamera verbaut ist.
Ja, exakt. Also auch wieder auf Samsung können wir dort zu sprechen kommen. Das Galaxy S20 Ultra, das ich testete, das wirbt ja mit diesem 100-fach Zoom, der über eine ganz interessante Kombination erreicht werden soll. Und zwar, du hast einerseits eine Periskopkamera, ne? Also ein Spiegel, der angewinkelt ist und das, was vorne durch die Öffnung reinfällt, erst einmal umlenkt in die Gehäusemitte hinein. Die liegt dann also parallel zum Rücken. Und dahinter sitzen dann noch ein paar Linsen und der eigentliche Sensor und dadurch hast du einen weiteren Weg. Das heißt also, es wird ein anderer Ausschnitt gewählt, den du dann fotografierst. Das werden wir denn, falls ihr das jetzt nur hören solltet, es gibt einen Dummy-Artikel zu diesem Trendcast. Da zeigen wir euch das dann mal in einer kleinen schematischen Grafik, wie das funktioniert. Der Vorteil ist, dass man aber zunächst einmal diesen 10-fach-Zoom, der ansonsten als physikalische Grenze gesetzt ist, ein bisschen verschiebt. Und alles, was aber ansonsten an Bildinformationen noch dazukommt, wird durch die anderen Sensoren, die auf der Rückseite angebracht sind, ergänzt. Und Samsung verspricht, dass wenn man das Smartphone für diesen 100-fach Zoom einerseits auf ein Stativ raufschraubt, was zum Beispiel für Spiegelreflexkameras gestaltet worden ist, und dann mehrere Fotos damit schießt, die KI im Gerät weiß, welche Informationen müssen noch da hinzugefügt werden, um ein crispes und scharfes Bild zu erreichen.
Das hattest du ausprobiert, ne? Und hat das funktioniert?
Genau. Es hat nicht so gut funktioniert wie mit der Spiegelreflexkamera. Ich war in Dresden unterwegs, habe dann natürlich nicht die Frauenkirche fotografiert, sondern mich auf die Brühlsche Terrasse gestellt und die Jenize, das ist eine alte Zigarettenfabrik mit einer moscheeartigen Kuppel obendrauf. Die habe ich abgelichtet und ja, also diese Kuppel hat sehr klare Strukturen, sehr intensive Farben, weil dort Buntglas verbaut ist, durch das Licht von innen nach draußen auch wieder strömt. Also die Kuppel ist nahezu durchsichtig. Man hat die Kuppel erkannt und auch so ein bisschen die Schrift und die Struktur des Gebäudes, aber es ist nicht an ein Spiegelreflex-Äquivalent mit Teleobjektiv 300 mm herangekommen. Ich hätte in dem Moment nicht geglaubt, dass das das Maximum sein soll, was Samsung erreichen möchte. Also es war unbefriedigend. Gleichwohl hat die Hauptkamera sehr gute Fotos von der Frauenkirche und anderen Bereichen oder Sehenswürdigkeiten in Dresden geschossen. Also dieses Teleobjektiv, das verbaute, das ist eher so ein Werbegag, den die da noch mit eingebaut haben. Und die eigentliche Qualität der Kamera, nämlich der Hauptkamera, ist so ein bisschen abgefallen im Vorfeld.
Das sind ja wieder die physikalischen Grenzen, von denen du sprachst. Ne? Da können sie mit Software noch so viel versuchen, aber das kriegen sie zumindest jetzt noch nicht hin. Weil ich schon das Gefühl habe, dass das Software immer mehr ausmacht. Also gerade in diesem Super HDR oder Vielfach HDR, was du mehreren Kameras hast. Es kommt mittlerweile auch darauf an, wer hat den schnellsten Chip in der Smartphone-Kamera. Der macht eigentlich auch die besseren Bilder. Nicht alleine deswegen, aber trägt immer mehr dazu bei.
Du meinst jetzt der Prozessor, der dann verbaut ist?
Genau, richtig. Also der, richtig, der so und so viele Kerne hat und der so und so viele Kerne dann auch für die Rechenleistung, für die Bildbearbeitung zur Verfügung stellen kann, um dann in kürzerer Zeit so und so viele Bilder zu einem zusammenzurechnen. Und das geht,
Ja, definitiv. Also
ja.
da greifen ja dann mehrere Prozessoren ineinander. Also natürlich auch die Grafikeinheit, die ein bisschen was damit zu tun hat. Und neuerdings ja auch diese KI-Kerne, die verbaut sind. Also diejenigen, die sich nur um die künstliche Intelligenz kümmern und die soll ja dazulernen mit jeder Auslösung, kriegt die mehr Informationen, weiß, wo sie etwas verbessern kann und so. Das ist insofern ganz spannend. Mich würde mal interessieren, wenn ich ein solch fortschrittliches Gerät mehrere Monate intensiv verwende, sind die Bilder dann tatsächlich besser? Weil wir haben ja in der Regel, das ist jetzt auch vielleicht mal interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Regel haben wir die Testgeräte für 2 oder 3 Wochen. So, das ist dann aber schon ein relativ langer Testzeitraum. Natürlich müssen dann erstmal Performance-Tests gemacht werden. Es wird geguckt, was befindet sich im Karton, wie steuert sich das Handy, welche Unterschiede gibt es gegenüber anderen Produkten. Und diese Kameratests werden zwar immer mit durchgeführt, aber man kann sich nie vollständig darauf konzentrieren, zu sagen, ich gehe jetzt mal die nächsten 2 Wochen nur mit der Kamera fotografieren und guck mal, wo ich sie an ihre Grenzen bringen kann und was sie mir für Vorteile bietet, wenn ich sie jetzt sehr lange einsetze.
Also so einen kurzen Test natürlich nicht möglich, ne? Es geht dann nur, wenn man, ja, man geht ein bisschen länger ab. Vielleicht muss man es einfach mal testen. Also das wird ja eigentlich, ist ja theoretisch möglich, dass wir das mal machen.
Nochmal nett nachfragen, genau. Trotzdem, also wenn wir von Android-Fotografie reden würden, beispielsweise, also nicht nur Smartphone, sondern tatsächlich Android-Fotografie, gibt es ja auch eine ganz interessante Geräteklasse, und zwar die Android-Kameras, die wir in den vergangenen Jahren vereinzelt im Handel gesehen haben.
Ja, das ist aber jetzt also die ganz ursprünglichen, so schon sehr, sehr lange her. Ne? Da hatte Samsung so, ich meine, kurz nach 2010, 2011 rum, einzelne Geräte vorgestellt, wie ganz normal. Es gab eine Kompaktkamera und eine etwas bessere, spiegellose Kamera, auf der Android vorinstalliert gewesen war. Das heißt, da hatte den Vorteil, ja, du konntest das Ding ganz normal, ganz praktisch wie ein Smartphone benutzen, deine WhatsApp-Nachrichten draufschreiben. Konntest aber natürlich dann auch die Bilder dann direkt, die du geschossen hattest, dann darüber verschicken. Und das war eigentlich sehr praktisch, zumindest so lange, bis das Android veraltet war. Denn Updates gab es da meines Wissens nicht so lange für.
Das ist auch das große Problem dieser sehr interessanten Gerätekategorie, weil die Vorteile einer gut dokumentierten Software, in dem Fall Android, zu kombinieren mit der immensen App-Auswahl, die du hast. Also wir haben ja verschiedene Kameraanwendungen, Bildbearbeitungsprogramme. Und das alles halt zusammenzubringen mit fortschrittlicher, guter, lichtstarker Technik, weil dort einfach ein sehr großer Sensor auch verbaut war, war ein cooles Experiment. Finde ich ein bisschen schade, dass das nicht weiter durchgezogen wurde, weil ich gerade in diesem Bereich der Kompaktkameras viel Potenzial erkenne.
Ja, ich finde, das war auch eines der interessantesten Experimente des ganzen letzten Jahrzehnts. Also soll ich haben so einen großen Respekt dafür, dass sie sich das getraut haben und versucht haben. Es hat dann noch ein paar anderen Stellen gekrankt. Also ich meine, die verbauten Sensoren waren auch nicht so riesengroß. Die Bildqualität war am Ende noch ausbaufähig. Und es hakte nachher wirklich daran, dass die Software sehr schnell veraltet war und Samsung nicht für immer da Updates zur Verfügung stellen konnte. Es gibt aber jetzt, wir haben vorher im Vorfeld darüber gesprochen, also eine neue Kamera, die auch mit einem angepassten Android funktioniert und wie ich finde, sehr, sehr klasse aussieht dabei. Und zwar ist das die Zeiss ZX-1. Ist eine ganz ungewöhnliche Kamera. Die, ja, klar, natürlich auf den ersten Blick noch ein bisschen was gemeinsam hat mit anderen Systemkameras. Aber das ganze Betriebssystem ist praktisch in einem Touchscreen untergebracht, hinten auf der Rückseite und ist ein angepasstes Android, wo ihr Bilder direkt bearbeiten könnt mit Schiebereglern, zum Beispiel die Helligkeit anpassen oder die Schärfe, also Bilder nachträglich schärfen zum Beispiel. Und aber auch natürlich sofort in eure sozialen Netzwerke stellen oder mit euren Freunden teilen, wenn ihr keine sozialen Netzwerke wollt. Du hast sie schon gesehen, ne? Wie findest du die Kamera?
Ich habe ja gerade noch das Datenblatt nebenher auf und ich muss sagen, mich macht die Kamera schon so ein bisschen an. Also 35 mm F2 Zeiss Distagon Objektiv. 35 mm ist so ein Reiseporträt. Objektiv, das man klassischerweise dafür verwendet, wenn du jetzt in irgendeiner Stadt unterwegs bist, dann einfach Sehenswürdigkeiten mit aufzunehmen. Ist also keine richtige Weitwinkelkamera, aber die kann sehr viel einfangen. Dann 37,4 Megapixel und zwar als Vollformatsensor, was echt Premium ist. Und dann eben noch ein OLED-Display mit Live-View-Output und 512 Gigabyte interne SSD-Speicher, also auch super flott. Natürlich auch RAW-Aufnahmen möglich. Und ja, wie du das halt gesagt hast, also ich habe die Möglichkeit, die Fotos mir direkt auf dem Gerät anzeigen zu lassen, zu bearbeiten, auch eben ja alle Informationen, die ich für das Bild brauche, einblenden zu lassen im Live-View. Wenn ich mich also nicht einfach darauf verlassen möchte, dass die Kamera schon irgendwas macht, kann ich also sofort regulierend eingreifen. Und mal gucken, also Zeiss sind ja ganz gut dabei, was jetzt die Ausstattung von Smartphones mit Linsen und Sensoren angeht. Aber jetzt wirklich so ein Produkt wieder zu haben, made in Germany, das dann eine vollwertige Kamera ist, die auf Spielereien verzichtet. Es ist eine Puristenkamera. 35 mm Objektiv fest verbaut. Das kannst du nicht wechseln, soweit ich das sehe.
Ja, stimmt leider,
Das
ja.
ist halt schon der Wahnsinn. So, also neben der Zeiss ZX-1 hat Sony noch ein ganz interessantes Produkt auf den Markt gebracht, und zwar die Sony Cybershot DSC QX10. Echter Zungenbrecher als Produktbezeichnung, aber im Wesentlichen eine Kamera reduziert auf das, was eine Kamera ausmacht. Objektiv, Sensor, Akku und ein Auslöser.
Ja, das heißt, du hast gar keine Kamera mehr dabei, ne? Du kannst es auf dem mit dem Smartphone bedienen, wenn du einen praktischen, also ein Sony Smartphone dazu hast.
Genau, so die Kommunikation findet über WLAN und NFC statt. Es gibt eine passende Halterung für die Xperia-Geräte, sodass ich dann statt des kleineren Sensors Sony Xperia dann die Cybershot verwende, die natürlich dann lichtstärker ist, mehr technische Spielereien auch im Gehäuse vereint. Also auch wenn das Gerät sehr kompakt, sehr klein ist, es ist halt einfach eine fantastische Lösung, um Smartphones zu erweitern. Also daneben, wenn ihr jetzt nicht um die 125 Euro dafür ausgeben möchtet, für diese Cybershot DSC QX10, bieten verschiedene Zubehörhersteller auch Cases an, insbesondere fürs iPhone, wo du dann noch Fischlinsenobjektive oder Teleobjektive ranschrauben kannst. Auch schon mal getestet, ist ein paar Jahre her, funktioniert in der Regel ganz gut. Das ist dann etwas, womit du das Repertoire oder die Möglichkeiten deines Smartphones erweitern kannst, und zwar für einen schmalen Taler. Diverse Zubehörhersteller bieten so ein Dreier-Set Linsen, Porträtlinse, Weitwinkellinse und Teleobjektiv für gut 15 Euro an. Das kann man dann schon mal investieren, um sich da so ein bisschen auszuprobieren. Eine echte DSLR, meine Überzeugung und auch meine Erfahrung bislang, werden damit aber nicht abgelöst.
Kann ich bestätigen. Ich hatte mal so ein Ding für das iPhone X damals. Es war eine Hülle drin, da waren noch mehrere Linsen integriert, die konntest du auch verschieben. Und da konntest du dann Weitwinkel draus machen, Makroobjektiv draus machen oder noch ein bisschen weitergehen mit, ja genau, ein bisschen Tele noch mehr, als ich schon drin war. War nicht ganz gut, aber hat man dann doch relativ schnell wieder weggelegt, weil irgendwie hat es ein bisschen gestört. Die Bildqualität war nicht ganz so gut, irgendwie hat es nicht so ganz viel Spaß gemacht. Und es war natürlich auch kein Vergleich zu einer echten Kamera von der Bildqualität her.
Nee, also es sind so kleinere Behelfslösungen, mit denen man, wie erwähnt, ein bisschen noch was on top packen kann. Also keine schlechte Wahl, und man hat jetzt auch nicht großartig viel Geld dafür ausgegeben, aber man sollte eben nicht erwarten, dass man dann aus einem iPhone einen Canon-Killer macht.
Das geht so schnell nicht, ne?
Aber wenn ich jetzt so dir zuhöre und mal so ein bisschen auf das schiele, was uns in der Zukunft erwartet, du hättest ganz gerne ein Gerät für alles, oder? Das Kamera und Smartphone vereint.
Ja, also da muss ich ganz klar sagen, das liegt wahrscheinlich an mir. Ich bin dabei, die Sachen, die ich habe, immer weiter zu reduzieren, auf das Wesentliche zu sagen. Zum Beispiel keinen Fernseher mehr. Ich gucke noch Fernsehen oder meine Serien und manchmal auch Live-Fernsehen, aber das alles nur noch auf dem Laptop. Ich Das heißt, ich habe eigentlich ja für das nur, also ich habe kein Tablet, kein Fernseher, sondern nur noch einen Laptop, versuche alles darauf zu machen. Würde mich da aber zum Beispiel auch freuen, wenn mein Notebook irgendwann auch mal Touch kann. Es gibt natürlich schon längst Touch-Notebooks, aber ich bin im Apple-Universum unterwegs, also hätte ich gerne, dass Apple vielleicht möglichst diesen Herbst noch ein MacBook mit Touch vorstellt, wo ich auch iPad-Apps zum Beispiel drauf laufen lassen kann. Vielleicht kriegen wir das ja. Und bei der Kamera ist es so ähnlich. Also da fände ich es schön, weil ich am liebsten gleich unterwegs mit dem Smartphone knipse. Einfach deswegen, weil es immer dabei ist, was am handlichsten ist, weil ich es am leichtesten verstauen kann. Wäre es mir am liebsten, wenn ich das alles, was ich gerne Bilder machen würde, mit dem Smartphone machen könnte. Aber bisher ist es noch nicht möglich. Da ist die Kamera einfach noch besser. Selbst die Sony, die ich habe, die ich eigentlich gar nicht so gerne mag, macht aber da billig bessere Bilder, wenn die Lichtverhältnisse stimmen. Aber das ist die Frage, ne? Vielleicht, wie sieht es in 5 Jahren aus? Ist die Physik da immer noch die Bremse oder finden die Hersteller irgendwas so Geniales, dass wir vielleicht doch darüber hinauskommen?
Ich könnte mir vorstellen, dass mit verschiedenen Konzepten experimentiert wird. Also was wir ja vorhin erwähnten, die Android-Kameras von Samsung. Und ich bin der Meinung, Panasonic oder Philips hätte sowas auch vor einigen Jahren mal im Angebot gehabt.
Ah, Panasonic meine ich, ja.
Die zeigen ja, genau, eine PowerShot war das, oder? Panasonic PowerShot, eine mit Android.
Das war alles, genau,
Wir
dieses
schauen noch mal
Sony-Ding
nach.
auch schon alles schon ein paar Jahre her. Also dieses Sony, was du vorhin meintest, das habe ich gerade gesehen, das war 2013 schon. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie unterstützt wird und funktioniert, aber ist fast alles wieder verschwunden vom Markt, komischerweise.
Ich glaube nicht daran, dass man die negativen Aspekte eines kleinen Sensors ohne weiteres ausgleichen kann. Wenn ich aber auf einem Sensor nicht so viel Licht einfangen kann, dann vielleicht mit mehreren. Und das führt dann zu ganz wilden Kamerakonstrukten auf der Rückseite, wo ich vielleicht mit 9 oder mehr Linsen umgehe, um so eine Art Facettenauge zu bilden. Könnte eine Möglichkeit sein. Und ein Hersteller aus Fernost hatte ja auch ein solches Smartphone mal im Angebot, ist dann aber pleite gegangen mit 9 Linsen, 8 oder 9 Linsen. Hat sich nicht durchgesetzt, aber die Patente werden an diverse Firmen weitergegeben. Oder ja, du kannst als Firma, als Samsung, Huawei oder Sony dir diese Patente lizenzieren und dann auch deine Smartphones auf Grundlage dieser Technologie weiterentwickeln. Ich kann mir also vorstellen, dass es in so eine Richtung geht oder aber das, was Sony jetzt gerade etabliert hat über diese DSC Cybershot, dass du etwas hast, was du hinten an das Smartphone heranpappst, was aber eine vollwertige Kamera ist. Das heißt also, die Software, das alles, was das Bild berechnet, was das verarbeitet, führst du immer bei dir und wenn du möchtest, hast du dann noch so ein kleineres Case, in dem eine kleine Ansteckkamera für den Rücken noch mit dabei ist. Könnte ich mir vorstellen, ist eine gute Kompromisslösung, mit der du viele erreichen könntest. Was es konkret wird, werden ja dann die nächsten 3 bis 5 Jahre zeigen, die wir natürlich dann auch im Trendblock weiter verfolgen werden.
Absolut. Die Entwicklung bleibt spannend. Das kann man mit Sicherheit sagen.
Ich danke dir, Jürgen, für das interessante Gespräch und für deine Meinung dazu.
Ebenso, Daniel.
Wer das gerne möchte, einfach mal dann diskret im Trendblock nachfragen oder nachschauen, wenn Jürgen es erlaubt, verlinkt man auch mal auf sein Instagram-Profil. Sind wirklich ein paar tolle Fotos mit dabei und fast alles mit dem Smartphone geschossen. Da sieht man dann auch, was man aus so einer Technik auch rausholen kann. Und dann hören wir uns sehr bald zum nächsten Trendcast wieder. Bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald.
Ciao.